Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Wir sprechen heute über den Beschluss des gemeinsamen Bundesausschusses GBA zur erweiterten Verordnungsmöglichkeit von Statinen. Da geht es um die Anlage 3 der Arzneimittelrichtlinie und zwar vor allem über die rechtliche Seite des Beschlusses. Und dazu begrüße ich in der Leitung Rechtsanwalt und Arzt Professor Alexander Ehlers von Ehlers Legal. Hallo nach München, Professor Ehlers.
Hallo und ein herzliches Grüß Gott, lieber Herr Gerloff.
Herr Professor Ehlers, der Beschluss des GBA, dass Vertragsärzte Statine schon ab einem Ereignisrisiko für einen Herzinfarkt oder einen Apoplex von 10% in den nächsten 10 Jahren verordnen dürfen, kam nicht wirklich überraschend. Es ging nur so ein bisschen darum, werden es am Ende 7,5% als Schwellenwert oder 10%. Bisher sind Statine verordnungsfähig ab einem Ereignisrisiko von 20%. Wie würden Sie diesen Beschluss medizinisch-politisch einordnen? Auch im Vergleich zu den früheren Plänen des Gesundheitsministers zum Gesundes Herzgesetz. Der wollte ja noch ein bisschen weitergehen, oder?
Das ist richtig. Zunächst einmal ein wichtiges Thema. Dass auch, Sie fragten nach der Einordnung, medizinisch, rechtlich, politisch auf jeden Fall zum richtigen Zeitpunkt kommen. Denn wenn man sich die Morbiditäts- und Mortalitätsdaten in diesem Bereich anschaut, im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, dann muss man sagen, haben wir hier einen Nachholbedarf. Das Risiko an einem entsprechenden Ereignis zu erkranken oder zu sterben, ist in Deutschland relativ hoch. Und von daher ist die Entscheidung des GBAs, hier das etwas zu weiten, auf jeden Fall richtig. Ich glaube, dass wir hier mehr tun müssen. Und es ist ja auch in gewisser Weise, wenn man sich den Entwurf des inzwischen ja nicht mehr aktuellen Gesunde Herzgesetz anschaut, des Bundesgesundheitsministers Lauterbach, geht ja in die gleiche Richtung. Man will hier mehr tun für die Prävention, Primär-Sekundärprävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen durch die Verordnung von Statinen.
Ja, der Herr Hecken, der Chef des GBA, hat ja gesagt, dass das Gesetz im Gestrubbel des Bundestages oder des Koalitionsbruchs erstmal hängen geblieben ist. Aber genehmigen muss der Bundesminister ja diesen Beschluss noch. Könnte es sein, in Ihrer Vorstellung, dass dieser Beschluss beanstandet wird von der Rechtsaufsicht?
Nein, ich glaube, ich meine, natürlich ist das ein bisschen ein Blicken in die Glaskugel, denn wir wissen nicht wirklich, was im Bundesgesundheitsministerium derzeit und noch geschieht vor der Wahl und vor der Etablierung der neuen Regierung. Aber da der Beschluss des GBA, wie ich ja eben schon ausführte, in die Richtung des gesunden Herzgesetzes geht, kann ich mir schwer vorstellen, weil er auch auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung im Hinblick auf die bisherige Situation ist, dass das noch beanstandet wird. Denn es war ja nun so, dass bisher es so war, dass die Tiefsenker grundsätzlich durch den GBA von der Verordnung ausgeschlossen waren, mit Ausnahme bei dem familiären Chylomicronem-Syndrom, beim Thema Sekundärprävention nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder bei einem hohen individuellen Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall, bei Risikofaktoren Alter, Geschlecht, Rauchen, Blutfettwerten, Herzerkrankungen in der Familie und der bisherigen Risikoschwelle für Herzinfarkt, Schlaganfall bei 20%. Und jetzt mit diesem Beschluss des GBAs vom 19. Dezember 2024 sehen wir zugunsten dieser Situation eine Anpassung der Verordnungsmöglichkeit von Lipidsenkern, wie zum Beispiel den Statinen bei hohem kardiovaskulärem Risiko, im Hinblick auf den aktuellen Stand der medizinischen Erkenntnisse. Und ich meine, der Anlass, wir hatten darüber noch nicht gesprochen, war ja die NICE-Empfehlung. Und von daher, wenn man das alles zusammenfasst und sich die Neuerungen konkret anschaut, wir können darüber sicherlich auch noch mal kurz sprechen, glaube ich nicht, dass es zu einer Beanstandung kommen wird. Es ist weniger, als vielleicht Bundesgesundheitsminister Lauterbach ursprünglich vorhatte mit dem gesunden Herzgesetz, aber es ist definitiv mehr, als was bisher da war.
Der GBA sieht sich ja mit dem Beschluss auch auf dem Boden der Leitlinien. Es gibt ja auch noch weitere Risikokonstellationen, die jetzt da mit hinzukommen, die eine Verordnung erlauben von Statinen nach dem Beschluss. Zum Beispiel das Thema Diabetes Typ 1 mit Mikroalbuminurie und eben eine familiäre Hypercholesterinämie. Ist denn der Beschluss eher aus Patientensicht oder eher aus Praxissicht eine gute Nachricht oder aus Sicht beider?
Ich denke, es ist, wenn man den Patienten in den Mittelpunkt der Entscheidung stellt und darum geht es im Gesundheitssystem, dann ist es auf jeden Fall eine positive Entwicklung. Das muss man einfach festhalten, aber auch aus Praxissicht. Dass natürlich dieser Beschluss, und wir werden darüber vielleicht ja noch sprechen, auch mehr Arbeit bedeutet für Ärztinnen und Ärzte und für alle Beteiligten, das ist offensichtlich.
Ja, genau, das ist die Frage, nicht? In einem noch budgetierten System, auch für Hausärzte, gibt es ja doch Millionen zusätzliche Patienten, die dann in Zukunft doch eine Dauermedikation zumindest bekommen dürfen. Ist das dann für Praxen, die ächzen unter der Patientenlast, wirklich eine gute Nachricht?
Gut, ich denke mir, der Arzt, die Ärztin stellen in das Zentrum ihrer Überlegungen und des Handelns immer das Wohl des Patienten. Das sind wir, und Sie wissen es, ich bin Arzt und Anwalt, als Ärzte gelehrt worden, der alte Hippokrates hier zu erwähnen. Und von daher denke ich mir, wenn es den Patienten im Hinblick auf Erkrankung besser geht, wenn bestimmte Maßnahmen ergriffen werden, dann werden wir Ärzte, wenn es State of the Art ist, das tun. Auch wenn es mehr Belastung ist, wir schauen uns das Wohl des Patienten an. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass es natürlich sehr wohl auch Instrumente gibt. Ich spreche Digitalisierung und an, wo wir versuchen können, das Management so zu gestalten, dass wir vielleicht mit der Mehrarbeit besser zurechtkommen. Aber ich glaube schon, und ich meine, die Entbudgetierung ist ein Thema, über das sehr intensiv und richtigerweise diskutiert wird. Wir müssen hier auch weitergehen. Und bei Budgetierung und viel, viel mehr Arbeit kann das natürlich auf Dauer nicht gut gehen.
Dann gehen wir jetzt mal die rechtliche Seite des Themas an. Und da kann man ja wirklich von einer guten Nachricht sprechen. Die Regressangst bei der Verordnung von Statinen ist doch zumindest dann weg, wenn die Ereigniswahrscheinlichkeit nachgewiesenermaßen 10% oder höher ist. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht, oder?
Absolut richtig, denn die Beschlüsse des GBA sind bindend für den Vertragsarzt, für die Vertragsärztin. Und das bedeutet, wenn die Voraussetzungen, wie verankert im Beschluss des GBAs vorliegen, dann ist der Arzt auf der sicheren Seite. Das heißt also, die Neuerung, vielleicht sollte man die auch noch mal kurz thematisieren. Lipidsenker können verordnet werden, wenn das Risiko eines Herzinfarkts, Schlaganfalls innerhalb der nächsten 10 Jahre bei mindestens 10% liegt. Das ist eine deutliche Absenkung im Hinblick auf die Situation vorher. Darüber hinaus, dass neuerdings eben das hohe Risiko, Sie hatten es gerade erwähnt, bei Diabetes mellitus Typ 1 mit Mikroalbuminurie sowie bei familiärer Hypercholesterinämie hier die Folge eine generelle Verordnungsmöglichkeit. Und wir sehen das gerade bei familiärer Hypercholesterinämie, wie wichtig die Verordnung von Statinen ist. Dann die Definition von den Patientengruppen, bei denen eben unterhalb der 10%-Schwelle ein hohes kardiovaskuläres Risiko bestehen kann. Als Beispiel HIV oder Schizophrenie.
Ah ja, genau, stimmt.
Und dann die bessere Erfassung der Versicherten, bei denen die Risiko-Nutzen-Abwägung der Anwendung von Lipidsenkern positiv ausfällt. Das heißt, ein Arzt, der sich an diesem GBA-Beschluss orientiert und verordnet, ist, wenn er richtig dokumentiert, auf der sicheren Seite Und von daher würde im Hinblick auf die Verordnung der Lipidsenker eine Regressgefahr jedenfalls beseitigt sein. Dass das die Angst des Vertragsarztes, der Vertragsärztin vor Arzneimittelregressen immer noch trotz deutlicher Rückführung von solchen Regressen sehr, sehr stark und sehr verankert ist, sieht man daran allein, dass bereits bei Medizinstudenten oft darüber diskutiert wird, Wirtschaftlichkeitsprüfungen, Arzneimittelregresse. Wenn ich mich an meine eigene Studienzeit erinnere, war das damals überhaupt kein Thema. Und das führt natürlich genau dazu, dass unter Umständen im Einzelfall der Patient eben doch nicht das bekommt, was State of the Art ist, weil die Angst überwiegt. Und ich glaube, hier muss man dem Vertragsarzt, der Vertragsärztin an die Seite treten, muss ihm die Möglichkeiten aufzeigen. Und der GBA-Beschluss ist eine Sicherheit. Und das gekoppelt mit adäquater Dokumentation, dann ist keine Regressgefahr gegeben.
Die Dokumentation werden wir gleich noch mal ein bisschen genauer für uns anschauen. Vielleicht noch mal eine rückblickende Frage. Wie ist das denn eigentlich, wenn ich, also Ärzte bewegen sich ja gerne auf dem Boden der Leitlinien. Wenn wir jetzt sagen, der GBA-Beschluss befindet sich auf dem Boden der Leitlinien, der ist evidenzbasiert, dann wäre ja heute ein guter Arzt oder eine gute Ärztin, der eine Patientin oder einen Patienten hat mit einem Ereignisrisiko, sagen wir mal, wenn wir mal diesen Fall nehmen, der ist ja auch der häufigste Fall, zwischen 10% und 20% in den nächsten 10 Jahren hat für einen Herzinfarkt oder für einen Schlaganfall. Was würde er denn bis jetzt tun, um einen Regress zu vermeiden? Denn an und für sich erfüllt ja die Patientin oder der Patientin nicht dieses Kriterium, bis jetzt zumindest nicht, weil wenn es jetzt zwischen 10% und 20% Ereigniswahrscheinlichkeit ist, dann wäre nach der Arzneimittelrichtlinie keine Verordnung auf Kassenkosten möglich. Konnte man das bisher aus individueller Sicht mit einer guten Dokumentation vielleicht doch bei den Kassen durchdrücken oder würde man das dann auf Privatrezept aufschreiben? So teuer ist es ja eigentlich auch nicht.
Gut, über den Preis will ich an der Stelle jetzt gar nicht diskutieren, weil die Kosten sind natürlich für die gesetzliche Krankenversicherung ein wesentliches Thema. War ja auch in der Diskussion zum gesunden Herzgesetz ein Thema. Aber der Arzt ist zunächst einmal verpflichtet, aufgrund des Arzt-Patienten-Vertrages und des Standardgebots das zu tun, was aufgrund guter Anamnese und Untersuchungsbefund bei Feststellung der Indikation medizinisch indiziert ist. Und der Standard ist das, was der Arzt leisten muss. Das ergibt sich sowohl aus der zivilrechtlichen Betrachtung, also Arzt-Patienten-Vertrag, wie aber auch aus der sozialrechtlichen. Jetzt ist es so, dass der Arzt als Vertragsarzt, Vertragsärztin natürlich auch den allgemeinen Vorschriften des SGB-5 unterliegt und damit auch dem Wirtschaftlichkeitsgebot nach § 2, 12 und 70 SGB-5. Und das heißt, der Arzt darf alles tun, muss es auch tun, wenn es ausreichend, zweckmäßig, notwendig ist, unter Berücksichtigung von Qualität, Humanität und Fortschritt in der Medizin. Das bedeutet, das ist der Rahmen, in dem sich der Arzt bewegt, als Vertragsarzt, als Vertragsärztin. Und das ist auch das, was der Patient als Kassenpatient beanspruchen darf und was die gesetzliche Krankenversicherung zu übernehmen hat und zu tragen hat. Nun ist es so, dass es natürlich durchaus Situationen gibt, wo man das so oder anders betrachten kann. Und hier kommt jetzt der gemeinsame Bundesausschuss ins Spiel, denn er hat die Aufgabe der Konkretisierung des Wirtschaftlichkeitsgebots in Arzneimittelrichtlinien beispielsweise, aber auch in vielen anderen Bereichen. Und diese sind dann für den Arzt verbindlich. Das heißt, im Grundsatz kann er sich nicht außerhalb dieser Beschlüsse des GBAs bewegen. Nun ist es aber so, dass es natürlich nicht, also der Grundsatz ist, die Konkretisierung durch die Beschlüsse des GBAs im Hinblick auf das Wirtschaftlichkeitsgebot mit der Verpflichtung des Arztes, sich daran zu orientieren. Nun sind aber Einzelfälle denkbar, und das hat das Bundessozialgericht eben auch gesagt, in denen möglicherweise als Ausnahme zur Regel eine besondere Konstellation vorliegt, in denen der Arzt im Einzelfall, also nicht in der Regel, sondern im Einzelfall davon abweichen kann. Dann liegt aber die Beweislast für die unverzichtbare medizinische Notwendigkeit beim Arzt, beim Vertragsarzt, der Vertragsärztin. Und die kann er nur erfüllen, wenn er sowohl das medizinisch durchdrungen hat, dafür schwerwiegende, tragende Gründe hat und dieses auch dokumentiert hat. Das ist ein Regelausnahmeverhältnis. Jetzt mit diesem Beschluss des GBAs, von dem wir ja beide wohl, so habe ich das bei Ihnen auch angenommen, davon ausgehen, dass er nicht beanstandet wird und damit verbindlich wird für die Vertragsärzte, ist der Arzt natürlich genau auch in dieser Fragestellung, die Sie vorhin ansprachen, zwischen 10% und 20% auf der sicheren Seite.
Gut, also die Beweislast ist dann weg. Jetzt gehen wir mal langsam in die andere Richtung. Bin ich denn als Arzt oder Ärztin, sobald der Beschluss gilt, verpflichtet, bei jedem eine Diagnostik zu machen, um festzustellen, ob ein Patient oder eine Patientin ein höheres Ereignisrisiko als 10% hat? Oder ist das mit dem Check-up 35, also der Gesundheitsuntersuchung, alle 3 Jahre ganz gut abgedeckt? Wie wäre da Ihre Einschätzung?
Also hier sprechen Sie ja jetzt das Haftungsrisiko an, wenn ich Sie richtig verstehe, im Hinblick darauf, dass der Arzt vielleicht nichts tut, obwohl es diesen GBA-Beschluss gibt und er dann über bestimmte Dinge hinweggeht. Und das, muss man sagen, kann man nicht so generell beantworten. Man kann auch nicht einfach sagen, der Check-up allein reicht aus, damit ist die Sache erledigt. Denn mit dem Check-up haben wir zum Beispiel, wenn wir über familiäre Hypercholesterinämie sprechen, nicht unbedingt alle erwischt. Wir kennen Fälle, die bereits in einem Alter von 20 bis 25 zu einem Herzinfarkt und Schlaganfall führen, aufgrund eben dieser genetischen Veranlagung. Und deswegen muss man hier sagen, der Arzt muss bei jedem Patienten, der bei ihm in Behandlung ist, natürlich nicht jetzt jeden durchscreenen, das wäre auch überhaupt nicht finanziell darstellbar für die gesetzliche Krankenversicherung. Aber wenn hier konkrete Hinweise darauf sind, dass einer der Fälle, die im GBA-Beschluss verankert sind, vorliegen könnte, dann muss er natürlich hier tätig werden. Es kann aber nicht sein, dass zum Beispiel ein Patient, der immer wieder wegen grippalen Infekt gekommen ist, dann plötzlich hat er einen Herzinfarkt und sagt, du Arzt, du hättest eigentlich schon, weil bei mir ein Risiko bestand, eigentlich nicht dauernd durchscreenen müssen. Das würde haftungsrechtlich das Ding überdehnen.
Aber wenn jetzt jemand dauerhaft bei mir als Hausarzt, ich bin natürlich kein Arzt, also ich will jetzt auch nichts nicht anmaßen, als Hausarzt tätig sein zu können. Aber wenn jetzt da ein Patient kommt zu einem Arzt und wird dauerhaft betreut, irgendwann muss dann mal die Frage fallen, könnte es sein, dass bei Ihnen in der Familie eine Hypercholesterinämie vorliegt? Oder das wäre schon eine Standardfrage, die dann irgendwann fallen muss?
Definitiv. Also wenn ein Patient zum Arzt kommt, muss ich ja als Arzt, wenn ich ihn denn betreue, auch mir ein Bild davon verschaffen, wie seine Familienanamnese ist, wie der gesamte gesundheitliche Zustand ist. Es sei denn, der Patient kommt nur und sagt, also ich habe hier eine Verletzung am linken Finger, können Sie mir eine Tetanusspritze geben und mich desinfizieren und verband machen. Das wäre was anderes. Aber wenn ich einen Patienten habe, der zu mir kommt und sagt, Herr Doktor, ich möchte mich jetzt zu Ihnen als Hausarzt in dauerhafte Betreuung begeben. Ich brauche einen Hausarzt, auch gerade vielleicht, darüber diskutieren wir auch, als Coach durch das Gesundheitssystem. Und können Sie mich übernehmen, dann bin ich natürlich als Arzt verpflichtet, mir eine Anamnese zu erstellen. Dann muss ich bei der Anamnese natürlich auch die Risikoaspekte abfragen. Das gehört zu einer umfassenden und guten Anamnese. Und dazu gehört natürlich die Frage, ist denn bei Ihnen in der Familie gehäuft beispielsweise Tumorerkrankungen aufgetreten? Mhm. Sind bei Ihnen in der Familie gehäuft Herzinfarkte, Schlaganfälle aufgetreten? Also Thema könnte dann möglicherweise eine familiäre Hypercholesterinämie dahinter stecken. Rauchen Sie, trinken Sie? Das sind alles Fragen, die wir als Studenten und dann später in der ärztlichen Ausbildung und Weiterbildung lernen, die zu einer umfassenden Anamnese gehören. Wenn sich dann natürlich Hinweise ergeben, die in Richtung der Voraussetzungen des neuen GBA-Beschlusses gehen, und der Arzt würde dann nichts tun, darum ging es ja in Ihrer Frage. Und er geht darüber hinweg und sagt, naja, Schlaganfälle gibt es immer mal in der Familie oder Herzinfarkt kann jeder haben, war Ihr Vater vielleicht großer Raucher, und schiebt das so beiseite, dann sehe ich da schon ein Versäumnis. Und wenn es dann bei diesem Patienten tatsächlich dazu käme, dass der Patient auch an einem Herzinfarkt erkrankt, und es stellt sich heraus, ja, es lag eine familiäre Hypercholesterinämie vor und schon der Vater ist mit frühem Alter, mit 40, hat einen Herzinfarkt, dann würde ich sagen, das hätte vielleicht vermieden werden können, wenn hier adäquat ärztlich diagnostiziert worden wäre. Und wenn das unterlassen worden ist, dann könnten sich dadurch durchaus, jedenfalls theoretisch denkbar, haftungsrechtliche Ansprüche ergeben.
Also solche Fragen dann müsste ich dann auch im Zweifel dokumentieren, nicht? Also beziehungsweise die Antworten des Patienten oder der Patientin.
Definitiv.
Um dann auf der sicheren Seite zu sein. Also das ist dann wichtig, dass man dann die Diagnostik, die Anamnese, die man gemacht hat, dass man da wirklich auch anständig dokumentiert und das nicht nur im Kopf behält.
Absolut. Und hier zeigt sich auch, wie wichtig eigentlich die Digitalisierung unseres Gesundheitssystems und die elektronische Patientenakte ist, wo alle diese Dinge ja auch über die Patientenkarriere, wenn man das so sagen darf, hinweg erfasst werden. Und natürlich ist die Dokumentation das A und O. Ich kenne natürlich in Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen, dass dann oft gesagt wird, ja, noch mehr Verwaltung und Ähnliches. Aber die Dokumentationspflicht ist eine originäre Pflicht des Arztes. Sie ergibt sich als Nebenpflicht auch aus dem Behandlungsvertrag. Sie setzt den Arzt oder einen nachbehandelnden Arzt auch erst in die Lage, kontinuierlich zu sehen, was ist mit dem Patienten über die Jahre geschehen. Und ermöglicht mir auch eine weitere Diagnostik, Therapie und Weiterbehandlung in der Zukunft. Mhm. Und deswegen ist das keine Kür, die Dokumentation, sondern die ist eine Pflicht. Das ist mehrfach durch die, nicht nur mehrfach, ständig von den Gerichten bestätigt worden. Hier geht es auch nicht nur um die Beweissicherung für einen anstehenden Prozess. Das wäre viel zu kurz gesprungen, sondern es geht tatsächlich als um die Nebenpflicht aus dem Behandlungsvertrag, die erst eine adäquate, dauerhafte, nachhaltige Diagnostik und Therapie des Patienten ermöglicht.
Und da hilft ja die Digitalisierung, wenn Sie sie schon angesprochen haben, tatsächlich, also sei es über Textbausteine oder der nächste Innovationsschritt, der steht ja vor der Tür im Grunde genommen, wenn dann tatsächlich die KI irgendwann so weit ist, dass sie das Gespräch mitschneidet und daraus dann eine strukturierte Dokumentation der Anamnese in der Lage ist, zu erstellen. Das ist im Moment noch Zukunftsmusik, aber es ist in den Anfängen. Also es wird bestimmt am Anfang ein bisschen ruckeln und man wird nicht ganz glücklich sein, aber das ist tatsächlich in Sichtweite, würde ich sagen, oder?
Ich glaube, das ist sogar schon viel näher, das ist nicht in weiterer Zukunft. Und Sie wissen, wie ich das Thema Digitalisierung und auch künstliche Intelligenz als ein wesentliches Instrument der freien Berufe auch sehe, sich die Arbeit zu erleichtern. Und dass künstliche Intelligenz, Gespräche, natürlich Thema Datenschutz und informationelle Selbstbestimmung, all diese Punkte, die man diskutieren kann. Aber wenn der Patient eben adäquat aufgeklärt wird, informiert wird, über den Einsatz und seine Einverständnis dazu erklärt und auch natürlich nicht ChatGPT, aber hier gesicherte künstliche Intelligenz das erlaubt, dann kann man heute schon sehr viel schneller eben alleine durch das durch den Patienten zu genehmigende Mitschneiden und das Einspeichern in Dokumentation unglaublich viel Zeit gewinnen und hat eine viel bessere und viel umfassendere Dokumentation, als wenn man sie handschriftlich in der Krankenkarte verankert. Mhm. Also von daher ist das ein ganz wesentlicher Punkt und ich glaube, da liegt auch die Zukunft und natürlich wird es auch ruckelig, wie Sie so nett sagt, am Anfang sein, aber das ist überhaupt nicht zu verhindern und sollte auch nicht verhindert werden, weil das, was wir brauchen, ist ärztliche Zeit für die wesentlichen Dinge und nicht nur für die Dokumentation.
Genau, jetzt Professor Ehlers, wir haben jetzt einen Schritt, das war jetzt in Parenthese sozusagen noch das Thema Digitalisierung. Wir haben jetzt eben über die Diagnostik gesprochen. Und wie ist es denn, die Antwort kann man sich ja beinahe schon vorstellen, haben denn Patienten, sobald der Beschluss veröffentlicht ist, also genehmigt ist, einen Anspruch auf eine Behandlung mit Lipidsenkern, wenn sie in diese entsprechende Risikokategorie fallen? Der GBA sagt ja schon, dass eine Primärprävention, also zum Beispiel gesunde Ernährung, Sport oder so, den Vorrang haben sollte. Und die DGAM sagt auch, dass es keine generelle Empfehlung für die Verordnung von Statinen gäbe. Also die wenden sich dagegen, Statine oder andere Lipidsenker mit der Gießkanne auszuschütten. Aber könnte man aus einer Diagnostik, die eben zeigt, das ist jemand, der mehr als 10% Ereigniswahrscheinlichkeit hat, könnte man daraus ableiten, einen Anspruch auf eine medikamentöse Therapie?
Ich würde das gerne von der anderen Seite aufzäumen. Grundsätzlich, wenn Anamnese und Diagnostik einen der Voraussetzungen des GBA-Beschlusses bestätigen, dann ergibt sich daraus ein Anspruch des Patienten. Denn das basiert ja eben auch auf der NICE-Empfehlung. Und von daher wird der Arzt natürlich derjenige entscheiden, weil es ist nicht da. Es geht hierbei nicht um die Therapie mit die Statintherapie mit der Gießkanne, sondern es geht darum, wenn diese Voraussetzungen, die ein erhöhtes Risiko mit sich bringen, für den Patienten vorliegen, dass dann in der Entscheidung des Arztes natürlich Statine verordnet werden, also Lipidsenker verordnet werden. Wenn der Arzt natürlich beim einzelnen Patienten zu einer Entscheidung kommt, ja, eine Voraussetzung liegt vor, aber aus den und den Gründen ist der Einsatz eines Lipidsenkers noch nicht indiziert, weil beispielsweise der Patient noch überhaupt nichts an Präventivmaßnahmen wie gesunde Ernährung, Mittelmeerdiät, Sport, Reduktion des Gewichtes, Beendigung des Rauchens und so weiter und so weiter vorgenommen hat, dann wird er vielleicht unter Umständen sagen, wir warten auch zu, wir schauen uns das an, denn ein solches Ereignis, Herzinfarkt, Schlaganfall, passiert ja nicht von jetzt auf sofort, sondern eben über eine langfristige Zeit, beispielsweise einer Hypercholesterinämie oder ähnliches. Aber er wird natürlich auch ausschließen müssen, liegt eben eventuell eine familiäre Hypercholesterinämie vor. Wie sind die Cholesterinwerte? Wie ist Lipoprotein A? Muss ich vielleicht eine weitergehende Untersuchung machen? Muss ich Doppler machen der Karotiden? Muss ich vielleicht sogar noch einen Schritt weitergehen, ein Herz-CT zu machen, um zu schauen, wie sehen die Koronarien aus? Grundsätzlich gilt in der Medizin natürlich, dass wir auch eine Stufendiagnostik haben, Punkt eins. Und zum anderen, ich meine, ich bin kein Kardiologe und ich bin kein Lipidologe, ich bin nur Allgemeinmediziner von der Aus- und Weiterbildung her und möchte mich nicht in ein fachspezifisches Gebiet hineinbewegen, zumal ich ja jetzt als Anwalt arbeite. Aber unter Umständen, wenn es sich zum Beispiel um eine familiäre Hypercholesterinämie handelt, bei der auch sonst wahrscheinlich die Präventivmaßnahmen überhaupt nicht erfolgreich sind, dann wird der Arzt dann entscheiden, gut, in diesem Falle werden wir es sofort tun. Also das ist immer eine Abwägungsfrage aufgrund Anamnese, aufgrund Diagnostik, aufgrund der Gesamtsituation und der Frage, in welche Risikokategorie ist der Patient einzuordnen.
Das heißt aber auch in dem Fall, die Beweispflicht liegt dann schon beim Arzt, warum habe ich jetzt noch kein Statin verordnet oder keinen anderen Lipidsenker, sondern erstmal das gemacht in Richtung Primärprävention, empfohlen als Lebensstiländerung. Und das heißt, die Aufklärung muss da entsprechend sein und die Dokumentation, wie siehe oben sozusagen, also wir haben darüber bei der Diagnostik gesprochen, auch da muss ich dann wieder alles dokumentieren und die Aufklärung eben auch.
Also grundsätzlich nicht, dass es so rüberkommt, alles muss aus haftungsrechtlichen Gründen dokumentiert werden. Die Dokumentationspflicht, das hat ja eben gesagt, ist automatisch eine Pflicht des Arztes. Er muss dokumentieren, was er getan hat, was er sich überlegt hat, zu welchen Ergebnissen er gekommen ist und warum er sich so oder anders entschieden hat. Also in der Abwägung des therapeutischen Settings. Mhm. Und sollte es mal zu einer Auseinandersetzung zwischen Patient und Arzt kommen, dann gibt es natürlich immer auch die Beweislast. Ein Patient muss halt die anspruchsbegründenden Voraussetzungen beweisen. Also nicht automatisch liegt die Beweislast beim Arzt. Da vielleicht auch hier nochmal zur Beruhigung. Ich meine, oft wird von amerikanischen Verhältnissen in der Medizin in Deutschland gesprochen und die Bild-Zeitung titelt gerade im Sommerloch Hunderttausende von Haftungsfällen. Das ist ja glücklicherweise eben gar nicht so, sondern ja, wir sehen eine gewisse steigende Anzahl von haftungsrechtlichen Auseinandersetzungen zwischen Arzt und Patient. Aber wenn man das in Vergleich zu den Millionen haftungsrechtlich relevanter Eingriffe, die von Ärztinnen und Ärzten vorgenommen werden, dann ist die Anzahl der Auseinandersetzungen doch überschaubar und auf keinen Fall für den Arzt beunruhigend. Ich glaube, der Arzt, der aufgrund seiner guten Aus- und Weiterbildung und der stetigen Fortbildung den Patient vor sich adäquat anamnestisch befragt und dann die notwendigen Untersuchungen einleitet und dann in der Abwägung des therapeutischen Settings zum Ergebnis kommt, steht, wenn er das dokumentiert, immer auf der richtigen Seite.
Und die Aufklärung, das heißt immer auf Augenhöhe mit dem Patienten dann darüber reden, was jetzt getan wird und warum es getan wird, nicht? Das ist dann die Aufklärung.
Das ist ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, der mir persönlich auch sehr am Herzen liegt. Denn die Medizin hat sich in den letzten Jahrzehnten, Jahrhundert gewandelt von eher einer patriarchalischen Medizin zu einer partnerschaftlichen Medizin. Was heißt das? Sie sprachen von Augenhöhe. Genau das ist das Thema, das auch der Bundesgerichtshof immer wieder bringt. Der Arzt hat, und das ist auch im Hinblick auf den Diagnostik- und Behandlungsprozess ein ganz entscheidender Punkt, die Aufgabe, den Patienten mitzunehmen, zu erläutern, worum es denn eigentlich geht. Und gerade im Hinblick auf die Frage Verordnung von Lipidsenkern und wie sind die Risikoverteilung und, muss man den Patienten mitnehmen, denn auch Lipidsenker haben Nebenwirkungen, haben gewisse Risiken und das muss man abwägen und dem Patienten erläutern. Das ist das Thema der Aufklärung, die ja auch generell bei der Verordnung von Arzneimitteln gilt. Und der aufgeklärte Patient ist viel mehr compliant. Und was nützt es, wenn ich einem Patienten etwas verordne und letztendlich wandert das Arzneimittel nicht dorthin, wo es hingehört, zum Beispiel in den Patienten, sondern in den Mülleimer, und es ist nichts damit erreicht, außer Kosten produziert. Also ich glaube, diese Aufklärung, damit der Patient sein Selbstbestimmungsrecht wahrnehmen kann, ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und auch gerade im Hinblick auf die Verordnung von Lipidsenkern hier deutlich zu machen, wo soll ich was tun und wo soll ich nichts tun. Denn ich meine, dort, wo die Voraussetzungen vorliegen, und da ist die Datenlage ja eindeutig zur Verordnung von Lipidsenkern, hat der Patient auch dann einen berechtigten Anspruch darauf, denn er vermeidet damit gravierende Realisation von Risiken, Schlaganfall, Herzinfarkt und ähnliches, was dann das System insgesamt und die gesetzliche Krankenversicherung natürlich auch teuer zu stehen.
Also wenn man das zusammenfasst, der Anspruch, der sich für die Patientin oder für den Patienten ableitet aus dem Beschluss, der kann, wenn er gar nicht berücksichtigt wird von der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt, auch zu einem möglicherweise zu einem erfolgversprechenden Gerichtsverfahren führen, wenn dann der Schaden eintritt. um das nochmal zusammenzufassen. Habe ich das richtig, habe ich das für einen Juristen richtig formuliert?
Ja, das ist vom Prinzip her richtig, aber ich will einfach nicht, dass Ärztinnen und Ärzte jetzt Angst bekommen, wenn wir das nicht durchdeklinieren bei jedem Patienten, der zu mir in die Praxis kommt. Das hängt immer noch von der individuellen Situation ab. Ich hatte vorhin das Beispiel gebracht, der Patient kommt wegen einer Verletzung, er hat sich geschnitten und er sagt, Herr Doktor, ich brauche eine Tetanusimpfung und können Sie die Wunde versorgen und verbinden. Und dann erkrankt er nach 2-3 Jahren an einem Herzinfarkt wegen beispielsweise Vorliegen einer familiären Hypercholesterinämie. Und er würde dann gegen den Arzt vorgehen und sagen, ich war damals bei dir wegen der Schnittverletzung, aber du hast mich nicht untersucht auf familiäre Hypercholesterinämie und deswegen habe ich den Herzinfarkt jetzt. Da würde der Patient nicht durchdringen können. Das hängt eben von der Situation ab. Kommt der Patient zu mir, sagt der Doktor, ich möchte mich dauerhaft bei Ihnen in die Betreuung begeben. Sie sind mein Hausarzt oder. Oder er hat vielleicht auch äußert Bedenken, sagt, mein Vater ist verstorben an einem Herzinfarkt. Mein Großvater hatte dies oder jenes. Ich mache mir darüber Gedanken. Und das würde der Arzt vom Tisch wischen und sagen, naja, Sie sind viel zu jung, da kann nichts passieren. Und es würde was passieren, weil dann hätte er ein hartungsreifes Problem. Also man muss das schon auf den Patienten abstellen.
Also am Ende tun das die meisten Hausärztinnen und Hausärzte ja auch sowieso bei den dauerhaft betreuten Patientinnen und Patienten. Da kennen sie sich ja aus und dann reagieren sie dann auch entsprechend. Jetzt gibt's halt einen neuen Schwellenwert, darauf muss man sich dann einstellen. Und dann läuft die Sache. So würde ich das jedenfalls mit meiner Sicht nach vielen Jahren in der Redaktion behaupten wollen. Würden Sie dem zustimmen? Das wäre dann die Schlussfrage.
Das würde ich kurzum bestätigen.
Gut, dann können wir optimistisch in den Abend gehen. Herr Professor Ehlers, vielen Dank für den Überblick über die Konsequenzen des GBA-Beschlusses zur Verordnungsmöglichkeit bei Lipidsenkern. Ich denke, das Gespräch hat vielen weiter oder kann vielen weiterhelfen, die eben da in der Praxis mit Risikopatientinnen und Patienten arbeiten. Und es kann vielleicht helfen, die Anzahl oder die Wahrscheinlichkeit von Gerichtsverfahren zu reduzieren. Dann hätten wir unser Ziel erreicht. Alles Gute für Sie.
Ganz herzlichen Dank für das angenehme Gespräch. Auch Ihnen einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.